Es ist, glaube ich, jedem klar, dass steigende Anforderungen an CO2-Reduktion und Ressourcenschutz einen zunehmenden Druck entwickeln werden auf die Entwicklung neuer Methoden, auf die Entwicklung neuer Technologien. Ich leite dieses Projekt Phosphorrecycling für die Infrastruktur Höchst. Vom BioBuy erwarten wir, Zugang zu einem Netzwerk zu bekommen. Zugang zu Leuten, die solche Vorhaben realisieren wollen. Wir wollen teilweise auch selber solche Vorhaben realisieren und brauchen Know-how. Und das sind Schnittstellen, die wir mit BioBuy haben. BioBuy ist für uns eine Art Türöffner.
Herzlich willkommen bei BioBuy im Gespräch, dem Bioökonomie-Podcast des Innovationsraums BioBuy. Unsere Podcast-Reihe gibt informierte Einblicke in kreislaufbasierte Innovationen und neue Denkanstöße zur Bioökonomie von und für Wirtschaft, Wissenschaft und Politik.
Mein Name ist Manfred Kircher, ich bin Mikrobiologe und Berater für Bioökonomie und habe das Konzept für das Projekt BioBuy, Bioökonomie im Ballungsraum, koordiniert und bin jetzt auch im Vorstand des Vereins BioBuy. Und wir haben beschlossen, wegen der Corona-Krise, weil ja keine persönlichen Meetings mehr möglich sind, Podcasts zu produzieren. Und das erste Gespräch findet jetzt mit Ihnen statt, Herr Krix. Vielleicht können Sie sich ganz kurz vorstellen.
Ja, hallo Herr Kircher, vielen Dank für das Angebot. Ich freue mich, hier Ihr erster Gast zu sein. Ja, wie Sie schon gesagt haben, mein Name ist Björn Krix, ich bin 45 Jahre alt. Ich arbeite bei der Infrasurf Höchst, dort im Geschäftsbereich Entsorgung und verantworte dort das strategische Produktmanagement. Mein Job ist es, aus Marktentwicklungen abzuleiten und daraus Geschäftschancen zu entwickeln.
Also das ist ja eine interessante Kombination. Sie erwähnten Entsorgung und Produktmanagement. Das schließt sich ja eigentlich aus. Unter Entsorgung versteht man ja eigentlich, naja, das sind die Abfälle, die weg können. Sie wollen was draus machen. Und das ist ja auch das Konzept von BioBuy. Wir wollen ja die Rest- und Rohstoffe einer Metropolregion, einer dicht besiedelten Region, die auch industrialisiert ist, die wollen wir nutzen, um Stoffe zu produzieren. Also aus Reststoffen Stoffe produzieren. Und Sie machen das hier am Standort Höchst, der Infrasurf. Vielleicht können Sie erst mal etwas zu der Infrasurf sagen.
Ja, die Infrasurf betreibt den Industriepark in Frankfurt-Höchst. Die Infrasurf hat 2700 Mitarbeiter, macht ungefähr 1 Milliarde Euro Umsatz und hat ein breites Leistungsspektrum, was zum Thema Standortbetrieb gehört.
Jetzt wollen die Zuhörer wahrscheinlich wissen, was Sie genau machen. Denn Sie produzieren ja nicht, das machen ja die Unternehmen am Standort, aber Sie versorgen die Unternehmen, so habe ich das verstanden.
Ja, das ist richtig. Vielleicht kann man noch mal was zu dem Standort sagen. Also der Standort, den müssen Sie sich vorstellen, der ist ungefähr so groß wie eine Stadt. 22.000 Mitarbeiter, 460 Hektar. Und damit man sich das mal vorstellen kann, es braucht ungefähr 1 Stunde, wenn Sie drumherum joggen. Und auf diesem Standort sind jetzt aber keine Einfamilienhäuser drauf, sondern 120 Produktionsanlagen und eben 90 Firmen, die auf diesem Standort produzieren. Und das sind ganz unterschiedliche Dinge, die dort produziert werden. Zum Beispiel Insulin wird dort produziert, Krebsmedikamente, aber auch Schmerzmittel und Spezialkunststoffe, Pigmente, also die Vorläufersubstanz für Farben, Süßungsmittel, Pflanzenschutzmittel. Es ist ein breites Spektrum an Dingen, die dort auf dem Industriepark produziert werden.
Und was brauchen diese Firmen? Was stellen Sie diesen Firmen zur Verfügung als Infrasurf?
Ja, die Infrasurf Höchst ermöglicht es diesen Firmen, die dort auf diesem Standort sind, sich auf ihre Produktion zu fokussieren. Wir versorgen diese Unternehmen mit Energie, Facility-Management-Leistungen. Überall, wo produziert wird, braucht es auch Logistik. Wir bieten Dienstleistungen im Bereich Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz an, betreiben ein eigenes Krankenhaus auf dem Standort und auch eine Feuerwehr. Und ja, vielleicht ein bisschen exotischer, wir haben auch noch eine Tochter, die Provadis heißt und die betreibt eine eigene Hochschule. Also wir bieten dort auch Weiterbildung und Ausbildung an. Nach meinem Kenntnisstand ist die Provadis der größte Ausbilder in Hessen und hat aktuell 400 Azubis.
Sie erwähnten jetzt einige Stichworte Energie und Facility Management, Logistik. Können Sie das ein bisschen mit Zahlen unterfüttern, damit die Zuhörer sehen, wie groß das hier ist?
Der Industriepark Höchst verbraucht 2000 Gigawattstunden Strom. Das ist ungefähr 0,5% des gesamten Energiebedarfs, also des elektrischen Energiebedarfs von Deutschland. Dazu kommen noch 3000 Gigawattstunden Wärme, also die Versorgung dieses Standorts mit Energien, eine wichtige Aufgabe für die Infrasurf. Danach, das Thema Facility Management habe ich erwähnt, 120 Produktionsanlagen sind auf diesem Standort, aber auch 100 weitere Gebäude, die müssen betrieben werden. Infrastrukturelles Gebäudemanagement und technisches Gebäudemanagement, das sind Aufgaben meiner Firma.
Das klingt ja alles sehr groß, es ist auch sehr groß. Also wenn ich die Energien 0,5%, sagten Sie, vom deutschen Stromverbrauch umrechne, also 200 solche Standorte würden den gesamten Strom Deutschlands verbrauchen.
Ja, das ist korrekt.
Also daran sieht man, was für ein wichtiger Wirtschaftsstandort und auch Arbeitgeber und Arbeitsplatzbeschaffer der Standort hier ist. Nun geht ja jede Menge rein in diesen Standort. Wir erwähnten die Energien, aber da gibt es ja auch Stoffe, die hier reingehen, aus denen dann eben die Firmen entsprechende Produkte produzieren. Und dabei entstehen auch, vermute ich mal, Reststoffe, Abfallstoffe, um die Sie sich dann kümmern. Können Sie uns dazu eine Vorstellung geben, was hier so an Stoffen gehandhabt wird, die letztlich ja einer Kreislaufwirtschaft zugeführt werden sollen?
Vielen Dank für die Einladung, hier nochmal ein Thema nachzuholen. Ich selber hatte ja gesagt, ich arbeite in dem Geschäftsbereich Entsorgung. Den habe ich eben bei der Aufzählung ganz vergessen. Das ist auch eine Dienstleistung, die Infosurf anbietet und nebenbei der Bereich, in dem ich arbeite. Also von da aus vielen Dank für die Erinnerung an das Thema. Der Bereich Entsorgung bei der Infosurf Höchst, der handelt 1 Million Tonnen Abfall pro Jahr. Das ist enorm schwer vorstellbar, aber wenn man sich vorstellt, zum Beispiel, dass 1 Million Tonnen Abfall etwa 100 Anlieferungen, also 100 Lkw-Anlieferungen Abfall pro Tag entsprechen, dann kriegt man eine Vorstellung, wie viel das ist. Es wird nicht der gesamte Abfall auf dem Industriepark per Lkw angeliefert, aber einfach, um sich vorzustellen, was 1 Million Tonnen pro Jahr sind.
Und das sind was für Stoffe? Was muss man sich da vorstellen?
Das sind ganz, ganz unterschiedliche Abfälle, für die wir auch ganz, ganz unterschiedliche Behandlungsanlagen haben. Konkret sind es 5 verschiedene Behandlungsanlagen für Abfälle, die wir betreiben auf dem Gelände des Industrieparks Höchst. Und wir nennen diesen Zusammenschluss dieser 5 Anlagen Entsorgungsverbund, weil sie teilweise auch eine Kaskadennutzung der Abfälle, dieser sehr unterschiedlichen Abfälle ermöglichen. Konkret heißt das, welche Anlagen sind das? Wie kann man sich so eine Kaskade vorstellen? Alles startet bei der Abwasserreinigungsanlage des Industriepark Höchst. Die erwähnten 90 Firmen leiten dort ihre Abwässer, ihre Produktionsabwässer in diese Abwasserreinigungsanlage ein. Wir reinigen das Abwasser dort. Es bleibt ein industrieller Klärschlamm übrig. Diesen industriellen Klärschlamm, den geben wir wiederum in unsere industrielle Biogasanlage. Dort nutzen wir sein energetisches Potenzial und produzieren Biogas. Die Gärreste, die wiederum aus der Biogasanlage kommen, werden auf der nachgeschalteten Klärschlammverbrennungsanlage verbrannt. Dabei koppeln wir Dampf aus. Also wir nutzen auch dort die Restwärme, die bei der Verbrennung dort erzeugt wird. Und ja, genauso macht es auch unser Ersatzbrennstoffkraftwerk, das nach dem Prinzip Waste to Energy arbeitet. Das ist ein großes Kraftwerk, was wir auf der Südseite des Industrieparks haben und gewerbliche Abfälle, so vorbereitete, vorsortierte gewerbliche Abfälle verbrennt als Ersatzbrennstoff und damit auch wiederum Strom und Dampf in den Industriepark produziert.
In unserem Forschungsprojekt Biochem Ballungsraum beschäftigen wir uns ja auch mit verschiedensten Reststoffen, die wir stofflich verarbeiten wollen, das heißt zur Chemie und im Sinne der Kaskadennutzung erst im letzten Schritt möglicherweise zur Energie. Und da spielt das Biogas eine zentrale Rolle, weil eben Biogas ein Produkt ist, das man aus den verschiedensten Rohstoffen, Reststoffen machen kann. Da haben Sie ja hier eine sehr große Anlage am Standort. Können Sie uns die vielleicht ein bisschen erläutern?
Unsere industrielle Biogasanlage ist einerseits sehr groß, das ist richtig, 2x12.000 Kubikmeter Fermentationsvolumen. Sie behandelt etwa 100.000 Tonnen Abfälle pro Jahr und versorgt 4.000 Haushalte mit Biogas. Die Anlage ist besonders in der Hinsicht, nicht nur, dass sie einfach groß ist, sondern sie ist in ihrem Annahmespektrum auch besonders. Wir benutzen dort den vorentwässerten Klärschlamm aus der industriellen Abwasserreinigungsanlage. Dieser industrielle Klärschlamm wird zusammen mit anderen Abfällen in dieser Biogasanlage vergoren. Das sind sogenannte Kosubstrate, weil es eben halt einerseits dieser vorentwässerte Klärschlamm ist und dazu schmeißen wir oder dazu werden noch andere Abfälle dazugegeben.
Das heißt, Sie verknüpfen hier Abfälle aus den Industrieanlagen mit denen aus der Umgebung, aus der Nachbarschaft, aus Restaurants, aus dem öffentlichen Raum.
Ja, das ist richtig. Einerseits sind es Abfälle industrieller Herkunft. Das können zum Beispiel Nährmedien aus dem Bereich der pharmazeutischen Biotechnologie sein, aber auch Carbonsäuren, Ester, Alkohole, Fette, Glycerine, also Reststoffe biogenen Ursprungs, die ihren industriellen Hintergrund haben. Aber auf der anderen Seite akquirieren wir auch über unsere Partnerunternehmen Speisereste aus der Region, Fettabscheider, Abfälle, aber auch ja ganz klassisch Speisereste aus Kantinen und Restaurants.
Und Sie produzieren aus dem Biogas im Augenblick, ich nehme an, Wärme, Strom.
Ja, wir produzieren.
Und Sie versorgen auch mit aufgereinigtem Methan, das ja dem Erdgas entspricht, auch Haushalte.
Ja, der Prozess ist ein bisschen komplizierter. In so einer Biogasanlage entsteht erstmal Methan. Das ist das Biogas, was wünschenswert ist. Aber es entsteht auch CO2. Wir speisen dieses Biogas in das lokale Versorgungsnetz der Stadt Frankfurt ein und versorgen da eben halt rein rechnerisch 4.000 Haushalte mit Bio-Erdgas. Aber der Schritt vom Biogas zum Bio-Erdgas, da ist es notwendig, eben das CO2 abzutrennen. Und deswegen steht dazwischen nochmal eine kleine Anlage, eine Bio-Erdgas-Aufbereitungsanlage, in der wir das CO2 abtrennen.
So, und jetzt kommen wir ein bisschen zur Zukunft. Sie haben ja jetzt das beschrieben, was jetzt passiert hier am Standort. Man könnte ja aus Methan auch noch mehr machen, aus dem Biomethan. Was gibt es da für Ansätze, die jetzt noch nicht realisiert sind, aber die eine Option bieten für eine spätere Nutzung?
Aus dem Biomethan?
Aus dem Biomethan. Also das Methan ist ja ein Koppelprodukt zusammen mit CO2. Sie scheiden das ab. Man könnte das ja auch mit Wasserstoff zum Beispiel, das CO2 noch mit Wasserstoff aufarbeiten.
Ach so, verstehe. Ja, das CO2. Das Biomethan ist an sich schon eigentlich eine schöne Verwertungsstufe. Dort dieses Biomethan als Treibstoff oder zur Energiegewinnung einzusetzen, ist, denke ich, eine gute Lösung. Das CO2 ist in der Tat ein unerwünschtes Koppelprodukt, was bei der Fermentation entsteht. Und das kann man auch nicht verhindern. Und im Augenblick ist die Situation die folgende. Wir trennen das CO2 ab und dann wird es in die Atmosphäre entlassen. Und nun ist ja CO2 bekanntlicherweise klimaschädlich, sodass wir dort Aktivitäten gestartet haben, um diese Entwicklung zu beenden. Die Idee ist, dass man das CO2 aus der Bio-Erdgas-Aufbereitungsanlage für chemische Synthesen nutzt. Und dafür gibt es aktuell auch ein Projekt auf dem Industriepark Höchst.
Und was braucht man dafür?
Da ist im Augenblick gerade eine containerbasierte Versuchsanlage in Betrieb, wird derzeit gerade in Betrieb genommen, um aus diesem CO2 unter der Zugabe von Wasserstoff eine chemische Synthese anzustoßen, wo ein Öl oder ein Wachs bei rauskommt. Und diese Wachse und Öle, die dort produziert werden sollen oder ja bald produziert werden, sind wiederum Ausgangsstoffe für die chemische Industrie, um daraus Farben und Lacke herzustellen.
Ja, ich finde das faszinierend. Man kann also CO2, das man sonst nur als Klimagas wahrnimmt, kann man tatsächlich als Kohlenstoffquelle für chemische Synthesen nehmen.
Ja,
und dafür ist ja dieser Standort hier ganz besonders geeignet, denn Sie haben hier Wasserstoff.
Ja, wir haben Wasserstoff. Also nochmal einen Schritt zurück. Wen es im Detail interessiert, das Verfahren, habe ich mir sagen lassen, heißt Fischer-Tropsch. Das ist ein Fischer-Tropsch-Reaktor, der in dieser Demonstrationsanlage zum Einsatz kommt und diese Reaktion halt herzustellen. Ihre Frage nach dem Wasserstoff, das ist auch in dem Fall ein schönes Verbundthema. CO2 kommt aus der Bio-Erdgas-Aufbereitungsanlage und der Wasserstoff, den wir verwenden, ist ebenfalls ein Seitenprodukt oder ein Abfallprodukt. In dem Fall würde ich eher sagen ein Seitenprodukt der Chlorelektrolyse, die hier am Standort steht. Chlorelektrolyse hat natürlich den primären Zweck, den Standort mit Chlor zu versorgen und mit Natronlauge. Und nebenbei entsteht eben halt auch Wasserstoff. Und dieser Wasserstoff und das CO2 zusammen sind die Ausgangsstoffe für die Synthese für das Wachs und das Öl.
Wasserstoff kann man verwenden, um aus CO2 Produkte zu machen. Aber Wasserstoff ist ja zurzeit groß in der Diskussion. Es gibt ja auch von der Bundesregierung eine Wasserstoffstrategie. Sie machen ja jetzt schon viel mit Wasserstoff. Zum Beispiel verwenden Sie es als Treibstoff.
Können
Sie uns dazu was sagen?
Ja, Sie können es im Augenblick gerade nicht sehen. Aber der Industriepark ist ja, wie ich es erwähnt hatte, am Anfang so eine Art Stadt. Und die hat natürlich auch eine Buslinie oder beziehungsweise hat mehrere Buslinien. Und die Busse, die auf dem Standort die Leute von A nach B bringen, fahren im Augenblick mit Wasserstoff. Also wird im Augenblick aktuell als Treibstoff eingesetzt.
Und ab 2022 fahren sogar Züge damit.
Ja, das ist ein Entwicklungsprojekt, was wir dort haben. Kann man durchaus, glaube ich, auch stolz sein. Die größte Brennstoffzellenzugflotte der Welt wird hier ab 2022 im Industriepark Höchst getankt. Also für die Leute, die hier aus der Region kommen, da gibt es im Taunus 4 Regionallinien, die derzeit im Augenblick mit Diesel gefahren sind, also mit Zügen auf Basis von Dieselkraftstoff. Und die werden perspektivisch durch Brennstoffzellenzüge ersetzt.
Ja, es ist spannend. Das Thema Kreislaufwirtschaft führt also dazu, wenn man mal anfängt nachzudenken, dass bisher als Abfallstoffe gehandhabte Stoffe wie CO2 aus dem Biogas und der Wasserstoff als Nebenprodukt aus der Chlorelektrolyse, dass die zusammengeführt werden und zu Produkten führen, beziehungsweise auch zu ganz neuen Antrieben, die dann emissionsfrei sind. Ich leite vielleicht jetzt über mal zu dem, was wir in dem Forschungsprojekt BioBall, Bioökonomie im Ballungsraum, machen. Wir haben dort identifiziert, dass wir CO2 verwenden wollen als Rohstoff. Das, was wir eben auch schon besprochen haben. Das fällt ja hier am Standort an, natürlich auch an vielen anderen Stellen, wie man weiß. Wir wollen Klärschlamm als Rohstoff verwenden, auch Grünschnitt aus der Stadt und auch die braune Tonne, also die Lebensmittelabfälle, von den privaten Haushalten. Dafür wollen wir Verwertungstechnologien entwickeln. Diese Technologien haben die Eigenschaft, dass sie sehr viel Energie verbrauchen. Und auch wenn der Wasserstoff, der hier am Standort vorhanden ist als Nebenprodukt, wenn der nicht mehr ausreicht und man müsste zusätzlichen Wasserstoff produzieren für neue Anlagen, müsste der auch unter einem sehr großen Energieverbrauch hergestellt werden. Das Thema ist die Verknüpfung von Bioökonomie in der Kreislaufwirtschaft mit dem Energiesektor. Und da gehen Sie ja hier auch neue Wege mit dem Bau von neuen Gasturbinen.
Ja, die Energieversorgung des Standorts ist ein wichtiges Thema, ist ein Kernthema für die Infrasurf. Deswegen investiert sie dort auch in den Bau zweier neuer Gasturbinen und in die Modernisierung der bestehenden Gasturbinen im Augenblick dreistelligen Millionenbetrag. Das Baufeld ist gar nicht weit weg von hier, ist ungefähr 800 Meter. Ist jetzt langsam schon dunkel draußen, aber da hinten am Horizont könnten Sie es vielleicht noch erahnen. Das ist ein Baufeld, das sieht im Augenblick aus wie eine Zeichnung von Ali Mitgusch. Unheimlich viel Aktivität im Augenblick dort. Es ist spannend, dort zuzusehen, wenn man da zur Kantine geht im Augenblick. Ja, die Infrastruktur investiert dort ganz erheblich in Gasturbinen und die Inbetriebnahme dieser Gasturbinen ist geplant für März 2022, also es ist gar nicht in so weiter Zukunft und ist für das Thema Nachhaltigkeit, für die Infrastruktur ein Riesenschritt und auch für den Industriepark Höchst. Wir gehen davon aus, dass in Zukunft dort CO2-Emissionen in Höhe von etwa 1 Million Tonnen pro Jahr eingespart werden können.
Einfach durch den Umstieg des Energierohstoffs.
Ist richtig. Also es ist eben, wie gesagt, der Kohleausstieg. Also diese Gasturbinen ersetzen im Prinzip Kohlekraftwerke und dadurch kommt diese Differenz zustande. Die Verbrennung von Kohle erzeugt mehr Emissionen, CO2-Emissionen als die von Gas. Und ja, auf die Art und Weise können wir dort ein nachhaltiges Projekt realisieren und gleichzeitig die Energiewende in der Industrie vorantreiben.
Ja, ist ein wichtiger Schritt, um die Kreislaufwirtschaft zu realisieren, denn die braucht Energie. Kommen wir vielleicht noch zu einem anderen Aspekt der Kreislaufwirtschaft. Wir haben ja bisher gesprochen über CO2 als Rohstoff, der mit H2 dann zu Produkten verarbeitet wird. Da geht es also immer um chemische Reaktionen, um aus Abfallstoffen etwas Neues zu machen. Man kann ja aber auch aus Abfallstoffen Wertstoffe herausholen, extrahieren. Das ist ja auch ein Konzept, um Rezyklierung aus Abfallstoffen und aus Reststoffen zu realisieren. Da denke ich an den Phosphor. Da haben Sie hier ja auch ein großes Projekt laufen am Standort.
Ja, das ist wahrscheinlich der Grund, warum wir beide hier sitzen. Ich leite dieses Projekt Phosphor Recycling für die Infrastruktur Höchst. Kleiner Exkurs. Phosphor ist wichtig zur Herstellung von Düngemitteln. Ohne Phosphor gibt es keine Ernte und kein Pflanzenwachstum oder ein stark vermindertes Pflanzenwachstum. Das Problem ist, dass in der Europäischen Union und in Deutschland auch nicht, es gibt dort keine abbauwürdigen Vorkommen für Phosphor, sodass es dort ein gewisses Versorgungsrisiko gibt. Aber, und das haben Sie eben ja auch angesprochen im Kontext von Bioball, Klärschlamm ist ein Substrat oder ein Abfallstoff, in dem Phosphor enthalten ist. Und ja, deswegen hat man den auch früher in der Landwirtschaft ganz analog wie Gülle und Mist als Düngemittel eingesetzt. Das ist jetzt aber ein Thema, was zunehmend nicht mehr gemacht wird, weil mit dem Klärschlamm nicht nur das wertvolle Phosphat auf die Felder als Düngemittel ausgebracht wird, als eine Art Wirtschaftsdünger, sondern gleichzeitig auch Belastungen ausgetragen werden. Also zum Beispiel Hormone oder Arzneimittelrückstände und auch Schwermetalle.
Also Verunreinigungen, die in dem Klärschlamm auch drin sind.
Richtig, die sind auch in dem Klärschlamm drin. Und deswegen geht man da zunehmend zu über, die Klärschlämme zu verbrennen. Das macht die Infrasurf auch selber. Die hat eine eigene Klärschlammverbrennungsanlage. Übrig bleibt dann eine phosphorhaltige Asche.
Und die wird nicht weiter verwendet.
Im Augenblick geht die unter Tage. Und das ist deswegen problematisch, weil damit dann ein Stoffkreislauf nicht geschlossen ist, sondern der ist offen. Die Europäische Union und Deutschland importiert Düngemittel hierher, bringt sie aufs Feld auf. Dann werden die mit der Feldfrucht erntet und landen dann letztendlich bei uns in der Asche und dann werden sie unter Tage gebracht und ja.
Und dann ist das Phosphat unter Tage und verloren, richtig. Und was haben Sie jetzt stattdessen vor?
Ja, das Bundesforschungsministerium hat ein Förderprogramm aufgelegt, das zum Ziel hat, diesen Phosphor zu rezyklieren und die Kreislaufführung von Phosphor wieder zu ermöglichen. Und das ist ein Projekt, in dem sich die Infrastruktur engagiert.
Das klingt ja jetzt eigentlich einfach. Man holt das Phosphat aus dem Klärschlamm raus, um es dann als Düngemittel zu verwenden. Wo liegt da die technische Herausforderung? Warum muss man da erst forschen?
Ja, das ist gar nicht so einfach. Erstmal ist das Thema großtechnisch, also im Augenblick gibt es für das Thema Phosphorrecycling keine großtechnischen Praxisbeispiele. Also es gibt mehrere Anlagen, die jetzt Stand Ende 2020 im Bau sind. Also es gibt dort gewisse Ansätze, dieses Thema Phosphorrecycling aus Klärschlämmen und deren Aschen umzusetzen. Aber es gibt im Augenblick noch keine laufende Anlage, großtechnische Anlage. Das heißt, das Problem ist einerseits, man kann sich das noch nirgendwo so richtig gut abschauen, keine Demonstrationsanlage vorhanden. Und andererseits gibt es dort verschiedene Rahmenbedingungen beim Phosphorrecycling, die wichtig sind, wie zum Beispiel, man braucht eine ganze Menge Säure für bestimmte Verfahren zumindest, oder es ist ein sehr energieintensiver Prozess. Und natürlich, was immer das Problem ist beim Recycling, der herkömmliche Ansatz ist oft der günstigere. Und deswegen betritt man damit Neuland mit diesem Thema Phosphorrecycling unter wirtschaftlichen Bedingungen aus Klärschlammaschen oder aus Klärschlämmen.
Und wer macht da mit bei diesem Projekt?
Ja, dieses Projekt, was die Infrasurf dort zusammen oder vom Bundesforschungsministerium gefördert bekommt, da gibt es verschiedene Mitglieder. Das sind hier regionale Klärschlammerzeuger, sind dabei, aber auch andere große Klärschlammverbrennungsanlagen. Also die Infrasurf selber hat ja eine große Klärschlammverbrennungsanlage. In Mainz ist eine Klärschlammverbrennungsanlage im Bau. In Frankfurt, Sindlingen, also 3 Kilometer entfernt von hier, gibt es eine Klärschlammverbrennungsanlage. Das sind Projektmitglieder, mit denen wir vorhaben, zusammen einen Verbund zu gründen und ein zentrales Phosphorrecycling hier am Standort Höchst zu etablieren.
Und können Sie uns eine Vorstellung geben, um was für ein Volumen an Phosphat es da geht?
Das habe ich noch nicht berechnet, aber wir selber haben allein, ich glaube, 3000 Tonnen Phosphor. Man muss immer differenzieren zwischen Phosphat und Phosphor, aber 3000 Tonnen Phosphor in unseren eigenen Aschen. Die anderen Mitglieder des Verbundes bringen sicherlich nochmal Phosphor in ähnlicher Größenordnung einher. Das ist schon ein ziemlich großer Verbund, weil er auch regional ziemlich groß ist. Also wenn diese 3 Anlagen bündeln, meines Erachtens den Klärschlamm aus 50% aus Rheinland-Pfalz und 50% aus Hessen. geschätzt ungefähr. Also das ist ein ziemlich großer Stoffstrom, den wir hier schließen wollen.
Phosphat ist ja limitiert, wir haben es ja gehört, weil die Fördermöglichkeiten begrenzt sind. Also ist ein ganz wichtiges, nachhaltiges Produkt. Ja, ich habe ja nach den Partnern gefragt. Die erwähnten, dass sie hier von Höchst aus mit Mainz und Frankfurt zusammenarbeiten. Und damit möchte ich zum Konzept von Bioball überleiten, denn Kooperationen, die Bildung von Konsortien, das ist ja die zentrale Aufgabe von Bioball. Wir wollen gute Ideen entwickeln, wie man Kreislaufwirtschaft initiieren kann und was für Technologien dafür notwendig sind und wollen dann Konsortien bilden, die gemeinsam forschen und Technologien entwickeln. Diese Konsortien bestehen meist aus wissenschaftlichen Institutionen, aus Universitäten, Fachhochschulen oder Forschungsinstituten. Fraunhofer zum Beispiel ist an vielen Projekten dabei und auch Wirtschaftsunternehmen. Und bei uns ist noch wichtig, dass sich die Verwaltung engagiert, denn gerade die Abfallströme sind ja oft in der Hand kommunaler Entsorgungsunternehmen und die brauchen wir dann. Auf diese Art und Weise, durch dieses Vernetzen der Partner, wollen wir einen Innovationsraum, so nennen wir das, bilden, der dann eben inspirierend ist und wo allein durch den Austausch von Ideen ganz neue Projekte entstehen können. Wie beteiligen Sie sich an dem Innovationsraum oder was erwarten Sie von einem solchen Innovationsraum?
Ich glaube, es ist jedem klar, oder fangen wir ein bisschen weiter vorne an, es ist, glaube ich, jedem klar, dass steigende Anforderungen an CO2-Reduktion und Ressourcenschutz einen zunehmenden Druck entwickeln werden auf die Entwicklung neuer Methoden, auf die Entwicklung neuer Technologien. Und wir glauben, dass aus diesem regulatorischen Druck und auch allein aus der Notwendigkeit zur Nachhaltigkeit es in Zukunft und wir sehen es ja auch schon jetzt, eine Vielzahl an Demonstrations- und First-of-its-Kind-Anlagen geben wird. Und wir als Industriepark und als Industrieparkbetreiber wollen wir uns bewerben um diese Anlagen. Also wir möchten gerne für diese Anlagen der Standort sein, weil wir auch einfach glauben, dass das Sinn macht. So ein Industriepark bietet viele Sachen, die notwendig sind für diese neue Generation von Anlagen, die da kommt. Wir haben vorhandene Stoffströme, wo man dieses Thema Verbundprinzip leben kann. Die Infrastruktur ist an solchen Industrieparks gegeben, oft schon. Und außerdem gibt es ganz grundsätzlich dieses Thema Genehmigung und Akzeptanz. Das sind Themen, die wir glauben, dass diese sehr wichtig sind, dass sie Erfolgsfaktoren sind für diese Art von neuen Anlagen, die wir dort erwarten. Und vom Bioball erwarten wir, Zugang zu einem Netzwerk zu bekommen. Zugang zu Leuten, die solche Vorhaben realisieren wollen. Wir wollen teilweise auch selber solche Vorhaben realisieren und brauchen Know-how. Und das sind Schnittstellen, die wir mit Bioball haben. Bioball ist für uns eine Art Türöffner.
Ein Türöffner. Und ich verstehe Sie richtig. Sie wollen einerseits teilhaben an der Diskussion, wie man die Abfallströme, die Sie haben, besser nutzen kann. Da haben wir ja einige Beispiele besprochen. Phosphatrezyklierung und auch die Nutzung von CO2 aus der Biogasanlage. Aber Bioball bietet Ihnen vielleicht auch die Möglichkeit, sich auf die Erwartungen, die Betreiber von solchen Prozessen haben, einzustellen. Und Sie können sich damit auch als Standort zur Ansiedlung von solchen neuen Anlagen vorbereiten.
Ja, klar. Wir unterstützen solche Projekte, auch wenn sie kleiner sind. Ich hatte eben ja von der Demonstrationsanlage, dieser Fischer-Tropsch-Anlage geredet. Das ist eine kleine Demonstrationsanlage. Ja, und wir hoffen, dass aus den kleinen Anlagen große Anlagen werden. Und wir denken, dass es gut ist, am Anfang mit dabei zu sein bei diesen Entwicklungen. Und aus Ihrem Netzwerk kommen da hoffentlich die guten Ideen, die wir dann entweder für uns verwenden, ja, und selber solche Anlagen betreiben, dass wir diese neuen Technologien ins eigene Portfolio übernehmen, ist eine Möglichkeit. Aber natürlich ist es auch unsere Aufgabe, hier Firmen ganz einfach anzusiedeln, die dann Teil der Industrieparkgesellschaft werden und diesen Industriepark höchst dann stützen und weiterentwickeln.
Ja, also ich finde, mit den vielfältigen Aufgaben, die Sie hier haben und den Stoffströmen, die Sie verwerten und auch mit der technischen Kompetenz, die Sie hier schon haben und das ist ja auch wichtig, mit der Offenheit, diese Stoffströme neu zu nutzen, sind Sie für uns ein ganz wertvoller Partner bei Bioball. Herr Fix, ich bedanke mich für das Gespräch.
Ich mich auch.
Der Innovationsraum Bioball wird gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Dieser Podcast wird unterstützt durch das Technologieland Hessen. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie wollen mehr über Bioökonomie erfahren oder Teil des Bioball-Innovationsraums werden? Mehr Infos finden Sie auf unserer Webseite unter www.bioökonomie-metropolregion.de. Wir freuen uns sehr, wenn Sie wieder bei der nächsten Episode dabei sind. Dieser Podcast wurde produziert von DWR ECO, einer internationalen Cleantech-Beratung für Kommunikation, Politikberatung und Geschäftsstrategien.